seit 1999. Börsenradio Network AG. Alles rund um die Börse.
Ich bin Wolfgang Jutz, Inhaber der Credo Vermögensmanagement und Vermögensverwalter in Nürnberg.
Herr Jutz, Sie haben mir vorgeschlagen, die Louis Vuitton-Story heute mal zu machen. Und ich fand das total spannend. Wir haben ja 200 Jahre Geburtsjubiläum von Louis Vuitton und heute die Story dazu. Wir alle kennen den Namen, viele kennen die Aktie, viele kennen die Handtaschen. Wie hat denn eigentlich alles angefangen? Wo beginnt die Louis Vuitton-Story?
Drauf gestoßen bin ich, und da würde ich gerne nochmal anfangen, auf ein Zitat von Louis Vuitton, der gesagt hat, wir machen keine Werbung, wir erschaffen einfach nur Produkte, die herausragend in Qualität und Design sind. Und das hat mich dann dazu bewogen, mich mit ihm näher zu beschäftigen. So wie Sie gesagt haben, 1821 wurde er in einem kleinen französischen Dorf in der Provinz geboren und wuchs dort auf. Und im Alter von 14 Jahren, da hat es ihn weggetrieben. Er wollte halt unbedingt von daheim weg und machte sich gegen den Willen seines Vaters auf nach Paris, in die damals pulsierende Metropole voller Dynamik und voller Umbrüche. Und er brauchte 441 Kilometer beschwerlich, um einfach dort hinzugelangen. Er nahm Gelegenheitsjobs an, um sich was zu essen zu leisten und alles, was dann so ihn gekostet hat, sagen wir mal, was er aufgegeben hatte. Er brauchte ein Dach über dem Kopf und hielt sich irgendwie über Wasser und erreichte dann 1837 endlich Paris nach 2 langen Jahren.
So lange? Ist ja irre. Also er hatte kein Geld, er musste oft im Wald schlafen. Und was hat er dann in Paris gemacht?
Und dort hat er dann eine Ausbildung, eine Lehre gemacht als Koffermacher oder als Teschner, weil das war zu der damaligen Zeit ein sehr gefragter Beruf, weil das Reisen begann ja erst und schwere Lederkoffer waren zu der Zeit, das heißt, man musste eben handwerklich da fit sein. Und dort hat er dann eben diese Ausbildung gemacht und er war dann sehr geschickt und sehr begabt in seinem Metier, sodass er dann sogar später der Kofferpacker der damaligen Königin, Kaiserin am Hofe von Napoleons III. Geworden ist. Und dort bekam er dann einen Einblick in die Welt der Reichen und Schönen und hat dann neue Ideen gewonnen.
Ja, und was waren dann diese Ideen? Also Louis Vuitton Mallier entwickelte sich in Paris ja sehr schnell zu einem äußerst gefragten Handwerkskünstler.
Genau, er hat, und da würde ich sehr nochmal dran ansetzen, er hat sich auf die Bedürfnisse der Reisenden konzentriert. Er hat also nicht einfach nur die schweren Lederkoffer weitergefertigt wie all die anderen, sondern er hat gesehen, dass die Bedürfnisse des Eisenbahn- und Schiffsverkehrs sich gewandelt haben und er machte leichtere und leicht stapelbare Koffer, die nicht so schwer aus Leder waren, sondern die aus einem besonders gefertigten Leinenstoff waren und die dann natürlich auch ästhetisch ganz anders anzuschauen waren. Und später kam dann noch dieses berühmte Damier- bzw. Schachbrettmuster hinzu. Das heißt, das ganze Design war ganz anders. Und wenn wir jetzt heute an Louis Vuitton denken, dann sind wir ja auch bei dem Thema Design oder Ästhetik, dass diese Produkte einfach außergewöhnlich schön sind und auch zeitlos sind. Und das hatte diese Produkte neben der herausragenden Qualität auch ausgezeichnet. Qualität, Design, Ästhetik.
Ja, wie ging dann seine Karriere weiter mit seiner Firma?
Er hat dann sozusagen über diese Kontakte zu den Reichen und Schönen einen ganz anderen Zugang bekommen, hat dann eigene Läden gegründet, ist dann auch in der Weltausstellung von Paris dann bekannt geworden mit seinen Produkten und hat dann auch im Ausland in London zum Beispiel Läden eröffnet und hat dadurch eben, sagen wir mal, eine Berühmtheit erlangt, vor allen Dingen, weil er sich auf die Qualität und die Bedürfnisse der Leute konzentriert hat. Und was ihn dann auch berühmt gemacht hat später war, er hat dann gesehen, die Leute transportieren ja sehr wertvolle Sachen, Schmuck und Edelsteine und alles Mögliche. Und dann hat er dieses berühmte Kofferschloss erfunden, wo man heute denkt, naja, es ist ja ganz normal, dass man ein Schloss am Koffer hat mit diesem Schnappverschluss. Und das hat er beziehungsweise dann gemeinsam mit seinem Sohn erfunden, hat da lange dran rumgetüftelt. Und das war natürlich dann auch ein Qualitätsmerkmal für Louis Vuitton und seine Produkte.
George war sein Sohn, er hat viel weitergemacht, aber ich will noch ein bisschen zurückgehen. Dann kam ja der Krieg 1870, was ist dann passiert? Quasi wieder alles auf Null?
Genau, also alles auf Null vielleicht nicht, aber letzten Endes ist dann seine Fabrik zerstört worden und die Dinge, die er bis dahin aufgebaut hatte, lagen dann erstmal in Schutt und Asche, weil ja dann Paris von den Deutschen besetzt war und dann Leute, Plünderer gekommen sind und dann einfach Dinge niedergebrannt haben. Aber er hatte Geld und Vermögen in der Hinterhand, um sich das danach wieder aufzubauen. Aber er hatte auch diesen unbändigen Willen dazu. Und das hat ihn, glaube ich, auch ausgezeichnet. Wer 441 Kilometer über 2 Jahre zurücklegt, um nach Paris zu gelangen, der hat auch den Willen, dann seine Fabrik wieder aufzubauen, wenn die abgebrannt ist durch den Krieg. Und ich glaube, das hat ihn auch ausgezeichnet. Diesen klaren Fokus auf die Zukunft, auf die Ziele und das, was er im Leben erreichen wollte.
Da hake ich jetzt nochmal nach. Also, was lernen wir daraus von Louis Vuitton?
Wir haben 5 wichtige Thesen, habe ich mal herausgegriffen, die ich für zentral halte. Das eine ist, triff Entscheidung. Louis Vuitton hat alles daran gesetzt, um seinen Traum zu leben. Diese 441 Kilometer, die er zurückgelegt hat, das waren eine gewaltige Leistung und hat immer wieder diesen Fokus gehabt. Er hat seine Komfortzone verlassen, um Chancen wahrzunehmen in einer unsicheren Welt. Man darf ja nicht vergessen, es war die Zeit der industriellen Revolution, es war die Zeit der Umbrüche. Das war nicht so klar, dass er, wenn er nach Paris kommt, dass er unbedingt eine erfolgreiche Karriere vor sich hat. Das war überhaupt nicht vorhersehbar, sondern er hat im Grunde genommen diese Zeit, diese Chancen in den Zeiten der Umbrüche für sich genutzt. Zweitens, ich glaube, was besonders war, ist, dass er auf Qualität gesetzt hat und auch auf Ästhetik. Dieses Thema Ästhetik bin ich nochmal auch gekommen auf unser Interview, was wir mal mit dem Johannes Hartl hatten, wo es um Schönheit ging. Und mir ist nochmal klar geworden, dass diese Marke von Louis Vuitton, LVMH, natürlich auch was zu tun hat mit der herausragenden Qualität der Produkte, aber auch mit dieser zeitlosen Ästhetik. Dass Leute bereit sind, so viel Geld für Handtaschen oder für Luxuskoffer auszugeben, das hat ja nicht nur was mit der Qualität, sondern auch mit der Ästhetik zu tun. Und ich glaube, dass er dafür ein besonderes Auge hatte und dass eben auch diese Dinge letzten Endes sich in Geld oder in höheren Margen dann niederschlagen. Und dass, wenn wir das beziehen auf den Aktienmarkt, wir auch die Möglichkeit haben, zu sehen, dass Produkte von herausragender Qualität und Ästhetik auch oftmals höhere Margen generieren und dann auch für die Anleger höhere Renditen. Wenn man sich mal die LVMH-Aktie anschaut über die letzten Jahre, das sind gewaltige Renditen. Da ist LVMH eine der erfolgreichsten Marken und Aktien schlechthin.
Wir sprachen von 5. Was ist Nummer 3
Genau,
dann?
drittens, ich finde es wichtig, dass wir nochmal schauen, dass LVMH im Grunde oder Louis Vuitton ja Produkte des täglichen Bedarfs, Konsumgüter des täglichen Bedarfs gemacht hat und damit herausragenden Erfolg hatte. Also das war ja jetzt nicht unbedingt, dass er jetzt irgendwie das iPhone erfunden hat oder solche Dinge, sondern Koffer sind Güter, die jeder von uns braucht und er hat sie aber in einer besonderen Art und Weise, in einer Qualität gemacht, die wiederum herausragend ist. Das zeigt mir wiederum, dass man erfolgreich sein kann, auch in den unscheinbaren, besonderen Sachen, wenn man die in einer besonderen Qualität fertigt. Das vierte ist, halte durch, wenn es schwer ist. Und ich glaube, auch das hat er unter Beweis gestellt, sowohl in seiner Jugend als auch in dem Deutsch-Französischen Krieg 1870-71. Er hat durchgehalten, er hat weitergemacht, auch als seine Fabrik abgebrannt ist und hat sich nicht davon abhalten lassen. Und er hatte immer die Bedürfnisse der Menschen im Blick. Das heißt, er hat anders als manche Wettbewerber nicht an den alten Prinzipien festgehalten, sondern er hat die Veränderungen erkannt und hat gesehen, welche Chancen sich darin bieten. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Kernelement auch unserer Zeit ist, dass wir erkennen müssen, die Welt verändert sich und bietet uns auch neue Chancen, die wir entsprechend nutzen können.
Und fünftens?
Fünftens, das ist dieses Achte auf die Bedürfnisse der Menschen. Das hat sich jetzt eben ein bisschen mit überschnitten. Achte auf die Bedürfnisse der Menschen bedeutet im Grunde genommen, er hat nicht von den Produkten ausgedacht, sondern er hat von den Bedürfnissen ausgedacht. Und in dem Moment, wo er erkannt hat, die Bedürfnisse ändern sich, hat er die auch entsprechend in seinen Produkten umgesetzt und angepasst.
Was heißt das jetzt für die Aktie? Ich meine, gut, manche Handtaschen sollen ja über Generationen hinweg den Wert behalten. Investieren Sie in Handtaschen oder in die LVMH-Aktie?
Also die LVMH-Aktie spielt natürlich eine große Rolle in den Depots beziehungsweise auch in den Indizes, weil es ja auch eine der wertvollsten europäischen Marken überhaupt ist und in dem ganzen Bereich Konsum sowieso. Das, was wir aber mitnehmen können, ist eben auch in den Aktien Entscheidungen zu treffen auf Qualität zu setzen und auch Ästhetik als einen eigenen Faktor zu setzen und vor allem die Bedürfnisse der Menschen komplett im Fokus zu achten. Und wir sehen ja, wie die Dinge sich ändern. Und ich möchte vielleicht noch einen Gedanken mitgeben, ein Zitat von Ludwig Wittgenstein. Und zwar geht das dort um Prognosen. Und wenn wir in die Zukunft der Welt denken, so meinen wir immer den Ort, wie sie sein wird, wenn sie so weiterläuft, wie sie jetzt laufen würde. Und wir denken nicht, dass sie gerade nicht so läuft, sondern dass sie eine Kurve und ihre Richtung sich konstant ändert. Und ich glaube, dass die Welt sich eben wie eine Kurve ändert. Das, glaube ich, müssen wir sowohl bei Louis Vuitton als auch in der heutigen Zeit auch im Aktienmarkt berücksichtigen, dass unsere Prognosen dann ins Leere laufen, wenn wir sie linear fortschreiben. Und dieses eine Kurve bekommen, das ändert sich ja schon allein in dem Moment, wenn ich neue Ideen umsetze und damit den Verlauf ändere. Und ich glaube, dass das auch für unsere Aktienanlage von besonderer Bedeutung ist, dass wir mit der Kurve den Lauf ändern. Und das bedeutet, dass die Produkte und Dienstleistungen, die jetzt erfunden werden, zum Beispiel im Bereich der Digitalisierung oder im Gesundheitswesen oder über neue Medien, Social Media oder andere Kanäle, Internet, dass die wiederum den Lauf der Welt ändern, sodass Prognosen damit äußerst schwierig werden und wir letzten Endes darauf setzen, dass wir diesen Trend, der sich dann ergibt, dass wir den verstärken können.
Herr Jutz, vielen Dank. Vielen Dank auch über die Startgeschichte von Louis Vuitton. Einen kleinen Nebensatz von mir noch, was ich total spannend fand. Nach dem Tod von Louis Vuitton führte die Firma George weiter und sein Sohn, er führte eigentlich so als erste überhaupt dieses LV ein als Marke auf eben diesem Schachbrettmuster. Ich meine, die Firma heißt ja LVMH, die Fusion mit Monet, Hennessy, also dem Whisky und Champagnerhersteller, das ist ja bekannt. Aber das Spannende war, die Erfindung der Handtasche, also auch schon vor über 100 Jahren, war eigentlich gar nicht eine Handtasche für Frauen gedacht, sondern es war eine Tasche für Sektflaschen. Also noch weit vor dem Zusammenschluss der Fusion von LV und MH. Und das fand ich total spannend, dass man quasi für diese Champagnerflaschen eine Tasche entwickelt hatte, eine Tragetasche, und daraus ist dann die Handtasche entstanden.
Cool.
Das ist so die kleine Nebengeschichte mit der Louis Vuitton Story. Herr Jutz, ich bedanke mich recht herzlich.
Gerne.
Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.